Wir haben letzten Sonntag eine Serie angefangen über die Frucht des Geistes. Die Frucht des Geistes. Und ich habe, wenn ich Serien mache, dann fange ich die häufig an mit einer Art Einführung, um so den ganzen Rahmen ein bisschen abzustecken und damit die Zuhörer besser verstehen, in welchem Kontext sie das Ganze eigentlich sehen müssen. Denn die Frucht des Geistes musst du in einem bestimmten Rahmen sehen. Und den Rahmen, könnte man sagen, gibt im Großen der Galaterbrief an und im Engeren Galater Kapitel 5. Dort redet Paulus vom Wandel im Geist. Er sagt in Galater 5, Vers 16, ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Werke des Fleisches nicht vollbringen. Elberfelder Übersetzung. Nun, ich habe euch erklärt, eigentlich steht dort im Griechischen Pneumati peripateiete. Das bedeutet nicht, im Geist wandelt, sondern es bedeutet eigentlich, lebt das aus, was Gott in euren Geist hineingelegt hat. Dein Geist ist von neuem geboren worden. Amen. Du hast nicht länger einen toten Geist Gott gegenüber, sondern du hast einen lebendigen Geist Gott gegenüber. Dein Geist ist der Ort, wo du mit Gott in Beziehung trittst. Du spürst Gott nicht durch deine fünf Sinne. Du spürst, du riechst Gott nicht. Du trittst nicht auf diese Art und Weise mit ihm in Kontakt. Sondern du kannst dir dann sicher sein, dass du Gottes Stimme hörst und Gottes Wesen erkennst, wenn du im Geist bist. Wenn du ihn im Geist suchst. Zu viele Menschen unternehmen den Versuch, Gott auf der sinnlichen Ebene wahrzunehmen. Und das ist oftmals zum Scheitern verurteilt. Gott begegnet uns nicht in erster Linie auf dieser Ebene. Es kann schon sein, dass er uns schöne Gefühle gibt. Es kann schon sein, dass er uns manchmal sogar Dinge sehen lässt. Es kann schon sein, dass wir irgendwann einmal eine akustische Stimme hören, dass Gott auf diese Art und Weise zu uns spricht. Aber das ist nicht die Regel, sondern Gott begegnet uns im Geist. Und deswegen ist der Geist der Raum, wo wir uns vorrangig aufhalten sollten. Wandelt im Geist, lebt im Geist, lebt das aus, was Gott in euren Geist hinein programmiert hat. Dein Geist entspricht dem Wesen Gottes. Dein Geist enthält das Wesen Gottes. Dein Geist enthält das Leben Gottes. Deswegen musst du ein Stück auch auf deinen Geist vertrauen lernen. Zu viele Christen vertrauen nicht auf das, was Gott in ihnen in der neuen Schöpfung getan hat. Das ist ein großer Fehler. Du kannst die Dinge, die Gott in deinem Geist hineingelegt hat und in der neuen Schöpfung getan hat, nicht ersetzen. Weder durch Zerbruch noch durch sonst irgendeine Theorie oder Lehre, die das versucht zu umgehen oder zu ersetzen. Gott wird dich im natürlichen Bereich mit rein natürlichen Mitteln nie so weit bringen, dass du seinen Willen tust. Das läuft alles über den Geist. Dein Geist muss das ausleben, was in ihn hineingelegt worden ist. Heute kommen wir zur ersten Frucht. Oder man könnte sagen, zur ersten Ausprägung der Frucht des Geistes. Denn beachte, im Gegensatz zu den Werken des Fleisches, die dort in der Mehrzahl stehen, und die Liste will gar nicht mehr aufhören, du erinnerst dich, Paulus nennt einige Werke des Fleisches exemplarisch, beispielhaft, damit wir nicht vergessen, wie sich das Fleisch manifestiert. Er redet dort in der Mehrzahl, aber wenn er von der Frucht des Geistes redet, redet er in der Einzahl. Er redet eigentlich nur von einer Frucht des Geistes und dann beschreibt er verschiedene Ausprägungen dieser Frucht. Und die erste Frucht, die erste Ausprägung, die er nennt, ist Liebe. Liebe. Du könntest sagen, eigentlich ist mit der Liebe alles bereits erledigt. All die anderen Früchte, die danach genannt werden, sind eigentlich in der Liebe enthalten. Und du wirst auch zum Beispiel eine Übereinstimmung finden zwischen manchen Dingen, die Paulus hier sagt in Galater 5, 22 und 23 und dem, wie er die Liebe beschreibt in 1. Korinther 13. Dennoch hält er es für notwendig, diese einzelnen Aspekte auch zu nennen. Aber heute möchten wir uns mit der Liebe beschäftigen. Liebe, du könntest sagen, Liebe ist die beste dieser Früchte. Ich habe es einmal in der Bibelschule, wo ich dieses Thema als einen Kurs hielt, habe ich es verglichen mit einer Fruchtfamilie. Wir kennen zum Beispiel die Fruchtfamilie der Zitrusfrüchte. Zitrusfrüchte kennen wir, es gibt aber verschiedene Zitrusfrüchte und eine Zitrone ist nicht dasselbe wie eine Mandarine. Das wirst du spätestens merken, wenn du reinbeißt. Den Zitronensaft tust du in den Tee, aber du trinkst ihn nicht einfach so. Orangensaft würdest du wiederum nicht in den Tee tun, aber du trinkst ihn pur. Nun, ich habe dann so in die Runde gefragt, welche ist die Königin der Zitrusfrüchte? Und dann hat jemand aus den Schülern, von den Studenten gerufen, Ananas. Und ich musste mich erst einmal einen Moment lang erholen von meinem Lachanfall. Die Ananas, ich habe Neuigkeiten für dich, ist keine Zitrusfrucht. Ich habe dann aber das Ganze so weit relativiert, dass ich gesagt habe, nun, die Ananas ist eine meiner Lieblingsfrüchte, aber es ist beim besten Willen keine Zitrusfrucht. Ich meinte eigentlich die Orange und habe das dann so erklärt. Das Gute an dem Ganzen war, dass mir seitdem immer wieder Leute in der Bibelschule Ananas mitbringen. Eine Studentin, die damals in dieser Klasse, wo das geschah, dabei war, die ist jetzt wieder in der Bibelschule. Stell dir vor, wir haben jetzt in der ersten Klasse in der Bibelschule eine Studentin, die dieses selbe erste Schuljahr vor 3 oder 4 Jahren schon mal gemacht hat und gesagt hat, ich muss das nochmal haben. Das ist vielleicht eine Möglichkeit für die von euch, die das erste Jahr Bibelschule schon gemacht haben und sich noch nicht reif genug fühlen fürs zweite. Macht doch das erste nochmal. Und sie hat mir gleich in der ersten Woche von dieses neuen Bibelschuljahres eine Ananas mitgebracht. Und da fiel mir die ganze Geschichte wieder ein. Und Liebe ist hier das griechische Wort Agape. Agape. Es gibt verschiedene Worte im Griechischen für Liebe. Es ist interessant, das Griechische hat 4 verschiedene Worte, wo wir im Deutschen nur 1 haben. Wir fassen es alles zusammen mit Liebe. Aber im Griechischen gibt es 4 verschiedene Begriffe, die im Deutschen alle mit Liebe übersetzt werden könnten. Zum Beispiel Eros. Das beschreibt so diesen ganzen Bereich der Liebe zwischen Mann und Frau. Nicht nur den sexuellen Bereich, aber vor allem auch diesen dann in der Folge. Dann gibt es den Begriff Storge für die Liebe in der Familie. Das ist eine herzliche Liebe, die wir haben zu unseren Brüdern und Schwestern und unseren Eltern im natürlichen Bereich. Aber es ist nicht die Liebe, von der hier die Rede ist. Dann gibt es ein Wort namens Philia. Und das ist ein Wort, das viel vorkommt im Neuen Testament. Aber es ist nicht die Liebe, von der hier die Rede ist. Du könntest sagen, das war eigentlich die Liebe, eine warme Liebe, eine hingegebene Liebe, eine empfundene Liebe. Agape ist eigentlich ein offener Begriff gewesen zur damaligen Zeit. Relativ undefiniert, so dass er quasi vom entstehenden Christentum neu definiert oder neu mit Inhalt gefüllt werden konnte. Agape, wir stellen uns oft etwas Falsches darunter vor. Agape ist nicht so diese überschwängliche, sich ergießende, gefühlvolle Liebe. Sondern Agape ist eigentlich auch die Liebe, die mit einer Willensentscheidung zusammenhängt. Wenn du dir überlegst, das Gebot der Liebe, das Jesus uns formuliert, wenn er sagt, liebt eure Feinde, dort ist das Verb agapao, das ist eine Liebe, die hast du nicht einfach so. Das ist nicht dieselbe Art von Liebe, die du deiner Frau entgegenbringst oder deinen Blutsverwandten oder deinen besten Freunden. Das wäre auch gar nicht richtig so. Das ist eine Liebe, die etwas mit einer Entscheidung zu tun hat. Hier geht es um eine höhere Qualität von Liebe, nicht so sehr im gefühlsmäßigen Bereich, sondern auch und nicht zuletzt im Entscheidungsbereich. Das ist also die göttliche Art der Liebe. Eine Liebe, die sich nicht davon abhalten lässt, auch die Hässlichsten, die Bösesten zu lieben. Jesus hat gesagt, Gott lässt seine Sonne aufgehen über guten und bösen Menschen. Da brauchst du eine bestimmte Abgeklärtheit von Liebe. Wir würden das oft nicht tun. Wenn wir die Wahl hätten, wo die Sonne aufgeht und wo nicht. Ich wüsste wahrscheinlich ein paar Nationen auf dieser Erde, wo ich einfach mal einen Boykott verhängen würde in Sachen Sonnenlicht. Damit sie mal merken, wie böse sie eigentlich sind. Aber Gott ist nicht so. Gott ist nicht so. Er liebt alle Menschen. Das ist manchmal unbegreiflich für uns. Halleluja. Dennoch sollten wir zu dieser Liebe hinwachsen. Wenn wir von der Frucht des Geistes Liebe reden, dann müssen wir das im Zusammenhang sehen mit dem, was Paulus sagt in Galater 5, Vers 14. Hier sagt er nämlich, denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, in dem du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es ist schon interessant, wie es immer wieder auch auf diesen einfachen Nenner zurückkommt. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Schon Jesus hat gesagt, dass darin das Gesetz und die Propheten erfüllt sind. Paulus sagt es wiederum, dass das ganze Gesetz in einem Wort erfüllt ist, nämlich in dem, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wie kommen wir dahin? Die Werke des Fleisches sind genau das Gegenteil von dieser Forderung. Die Werke des Fleisches, die Paulus auflistet danach dann, sind genau das Gegenteil. Wenn du die Werke des Fleisches studierst unter diesem Aspekt der Nächsten und der Selbstliebe, dann wirst du sehen, dass sie diese Gebote dauernd übertreten. Die Werke des Fleisches sind nicht nur deswegen gefährlich, weil sie Gebote Gottes übertreten, sondern sie sind auch deswegen gefährlich, weil sie dir selbst schaden. Weil sie das Zusammenleben mit anderen Menschen erschweren oder sogar unmöglich machen können. Zornausbrüche, stell dir mal jemanden vor, der dauernd Zornausbrüche hat. Das ist ja eines der Werke des Fleisches. Eifersüchteleien. Stell dir jemanden vor, der dauernd sich in Eifersüchteleien ergibt. Stell dir vor, jemanden, der dauernd die Ehe bricht. Stell dir jemanden vor, der dauernd mit Mord- und Totschlaggedanken zu tun hat. Meinst du, das ist ein angenehmer Zeitgenosse? Meinst du, mit einem solchen Menschen ist leicht zu leben? Meinst du, ein solcher Mensch lebt gern mit sich selbst? Er übertritt also mit den Werken des Fleisches genau diese Forderung. Aber die Frucht des Geistes ist die Erfüllung dieser Forderung. Wenn du die Frucht des Geistes, wie Paulus sie uns auflistet in Vers 22 und 23, unter diesem Aspekt studierst, wirst du sehen, dass er dort lauter Eigenschaften aufführt, die das Leben mit dir selbst und mit anderen leichter machen. Die also eine Erfüllung des Gebotes der Nächsten und auch der Selbstliebe sind. Du tust dir immer auch selbst einen Gefallen, wenn du dich an Gottes Gebote hältst. Also wenn ich mich erinnere, wie ich gelebt habe, bevor ich gläubig geworden bin, dann kann ich nur sagen, ich war mein eigener schlimmster Feind. Vielleicht war es bei dir ähnlich. Du konntest dich selbst nicht ausstehen. Es gibt Leute, die zu Selbstverstümmelung neigen. Es gibt Leute, die sich letztendlich sogar selber töten. Warum? Weil sie sich selbst nicht ausstehen können. Weil sie ihr Leben als wertlos, als nutzlos empfinden. Die Frucht des Geistes aber, das, was Gott in unseren Geist hineingelegt hat und was aus unserem Geist hervorkommen wird, wenn wir im Geist leben, ist eine Erfüllung genau dieses Gebotes. Paulus nennt Liebe hier eine Frucht. Das ist ein wichtiger Aspekt, den wir verstehen müssen im Zusammenhang mit Liebe. Viele Christen haben eine völlig falsche Vorstellung von der Liebe Gottes. Es gibt sogar Leute, die reden von einer Taufe der Liebe. Ich weiß nicht, ob du jemals eine Taufe der Liebe erfahren wirst, in dem Sinne, dass Liebe einfach so über dich kommt. Du bist in irgendeiner besonders charismatischen Versammlung mit einem besonders gesalbten Gastsprecher und auf einmal löst Gott eine Salbung der Liebe, die über die ganze Versammlung hereinbricht, sodass alle in einem Meer von Liebe ertrinken. Und danach ist dein Leben völlig anders. Und du kannst nur noch lieben, kannst dich selbst nur noch lieben und wirst nur noch geliebt. Wenn es so einfach wäre. Wisst ihr, aber ich kenne ehrlich gesagt niemanden, der diese Erfahrung gemacht hätte. Die Liebe ist eine Frucht, das weist auf etwas hin, was von innen herauskommt. Das weist auf etwas hin, das in dir veranlagt sein muss, damit es wachsen kann, damit es zur Reife kommen kann. Liebe von außen ist nicht die Lösung für das Problem. Liebe kommt in diesem Sinn nicht von außen, sondern sie kommt von innen. Sie entspricht dem, was Gott in deinen Geist bereits hineingelegt hat. Die Grundlage dafür legt Paulus eigentlich in einer anderen Schriftstelle, nämlich in Römer 5, Vers 5. Römer 5, Vers 5. Hier sagt er, die Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen, wo? In unsere Herzen, durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Ist das nicht interessant? Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unseren Herzen. Und wie wenn das nicht genügen würde, sagt Paulus auch noch, wie sie dorthin gekommen ist, nämlich durch den Heiligen Geist. Und damit niemand mehr sagen kann, ja, aber ich bin trotzdem irgendwie ausgeschlossen, sagt Paulus, durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Also du wirst auch nicht irgendwann eine noch größere Erfüllung mit dem Geist Gottes erleben, nachdem du im Geist getauft worden bist. Sondern wenn du einmal im Geist getauft worden bist, dann hast du eigentlich alles vom Geist in dir, das da sein kann. Und der Hauptbegleiter des Heiligen Geistes ist die Liebe Gottes. Die Haupteigenschaft, die der Heilige Geist mitbringt, wenn er in unsere Herzen hineinkommt, ist die Liebe Gottes. Und Herz ist eine andere Beschreibung, ein anderer Begriff für den Kern des Menschen, für das Innerste des Menschen. Du könntest auch sagen, für den Geist. Gottes Heiliger Geist hat schon bei der neuen Geburt natürlich die Liebe Gottes in deinen Geist hinein ausgegossen. Dein Geist, dein von neuem geborener Geist, ist also mit Liebe durchtränkt. Dein Geist ist mit Liebe durchtränkt. Du musst nicht dauernd nach einer Liebeserfahrung von außen suchen, sondern diese Liebe hat Gott in deinen Geist hineingegeben. Und das ist auch der Ort, von dem aus du die Liebe Gottes mehr erfahren kannst. Natürlich gibt es Situationen im Leben eines Menschen, wo er die Liebe Gottes in einem größeren Maß erfährt. Aber es ist nicht so, dass Gott mehr Liebe von außen gebracht hat. Jesus vergleicht uns ja mit der Rebe am Weinstock. Die Rebe ist es, die die Frucht bringt. Die Rebe kann nicht zum Weingärtner sagen, ich habe zu wenig Frucht, bitte gib mir mehr Frucht, bitte gib mir mehr Liebe. Das würde bedeuten, der Weingärtner muss kommen mit ein paar einzelnen Trauben und diese Trauben an die Rebe ranhängen, damit da mehr Frucht wäre. Es müsste etwas im Wesen, in der Wurzel des Weinstocks verändert werden, damit die Reben mehr Frucht bringen können. Und natürlich wird Gott manchmal Dinge tun, um uns als Weinstöcke bzw. als Reben zu kultivieren. Manchmal wird er Dinge abschneiden von uns, die uns daran hindern, mehr Frucht zu bringen. Manchmal ist dieser Prozess schmerzhaft. Das kam von Herzen, Maria. Stimmt's? Okay. Eine andere Übersetzung von Römer 5, Vers 5 ist folgende. Diese Hoffnung aber ist von einer Qualität, die uns nicht enttäuscht und nicht zuschanden werden lässt, weil sie darauf gründet, dass die Liebe Gottes reichlich, ja überfließend, in unsere Herzen ausgegossen ist, durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Eine andere Stelle, wo Paulus genau diesen Zusammenhang auch bildhaft beschreibt, ist Römer 11, die Verse 16 bis 18. Eigentlich redet er hier von Israel und unserer Beziehung zum Volk Israel nach unserer Bekehrung. Aber lasst es uns einmal unter dem Gesichtspunkt des Fruchtbringens und der Liebe, die in uns ist, lesen. Er sagt hier, wenn aber das Erstlingsbrot heilig ist, so auch der Teig. Und wenn die Wurzel heilig ist, so auch die Zweige. Klammer, wenn in der Wurzel Liebe fließt, so auch in den Zweigen. Vers 17, wenn aber einige der Zweige herausgebrochen worden sind und du, der du ein wilder Ölbaum warst, Klammer, durch die neue Geburt, Klammer zu, unter sie eingepfropft und der Wurzel und der Fettigkeit des Ölbaumes, was ist die Fettigkeit des Ölbaumes? Die Liebe Gottes. Mit teilhaftig geworden bist, so rühme dich nicht gegen die Zweige. Wenn du dich aber gegen sie rühmst, du trägst nicht die Wurzel, sondern die Wurzel dich. Die Wurzel trägt dich. Und weil in der Wurzel der Saft der Liebe fließt, fließt auch in dir als den Zweigen der Saft der Liebe. Halleluja. Du bist angeschlossen an ein Pflanzensystem, wenn du so willst, der Liebe. Die Frucht der Liebe wird in deinem Leben hervorkommen, wenn du in ihm bleibst. Man könnte noch anhängen und seine Worte in dir bleiben. In 2. Timotheus 1, Vers 7 sehen wir das Ganze von einer anderen Seite. Hier sagt Paulus, denn Gott hat uns nicht einen Geist, siehst du, hier ist wieder der Geist, Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Von welchem Geist ist hier schon wieder die Rede? Ist hier vom Heiligen Geist die Rede? Ich denke nicht. Denn du müsstest vom Heiligen Geist nicht sagen, dass er nicht ein Geist der Furchtsamkeit ist. Das ist eigentlich klar. Amen. Also wenn der Heilige Geist ein Geist der Furchtsamkeit oder, wie man es auch übersetzen könnte, Feigheit wäre, dann hätten wir ein echtes Problem. Sondern Paulus redet hier vom menschlichen Geist, von dem Geist, den wir bei unserer neuen Geburt von Gott empfangen haben, von unserem wiedergeborenen Geist. Und er sagt, dieser Geist ist nicht anders als der Heilige Geist. Wir haben nicht den Heiligen Geist empfangen, aber unser Geist ist völlig anders. Unser menschlicher Geist ist immer noch ein Geist der Feigheit, der Verzagtheit, der Furchtsamkeit. Nein! Unser Geist entspricht genau den Qualitäten, die auch der Heilige Geist hat, nämlich Kraft, Liebe und Besonnenheit. Unser Geist ist also ein Geist der Liebe. Halleluja, es liegt nicht allzu fern anzunehmen, dass dieser Geist der Liebe auch die Frucht der Liebe hervorbringen wird. Es ist also enorm wichtig, dass wir diese Tatsache überhaupt erst einmal erkennen und verstehen und aufhören, mehr Liebe von Gott zu fordern auf irgendeinem anderen Weg. Zum Beispiel, indem wir singen, mehr Liebe, mehr Kraft, mehr von dir, immer mehr. Wie das Lied geht. Du singst... Na, lassen wir das, ja. Jetzt kommt er wieder mit dem. Nee, also wirklich, manche Lieder musst du einfach mal hinterfragen. Du musst dich einfach mal fragen, was singe ich da eigentlich? Ist das wirklich, entspricht das der Schrift? Und weißt du, wenn du in einem Lied Gebete formulierst, im Sinne von Herr, mehr Liebe, dann muss es ein biblisches Gebet sein, sonst kann Gott es nicht erhören. Ich habe mir in letzter Zeit, ich mache mir öfters Gedanken über christliche Musik, auch über Anbetungsmusik und so. Nein, lasse ich das. Haben wir auch schon eine Predigt drüber gehabt? Nein, ich sage es trotzdem. Es ist ein wichtiger Gedanke. Was ist eigentlich die Berechtigung christlicher Musik? Was ist eigentlich der wesentliche Punkt, wenn wir, ob wir eine Musik christlich nennen oder nicht? Ich meine, weltliche Musik ist klar, das gibt's, das wird es immer geben, solange der Herr nicht zurückkehrt und das Ganze revolutioniert. Ja. Aber wo ist eigentlich der wesentliche Unterschied? Der wesentliche Unterschied ist doch darin, dass wir christliche Musik... Da können wir davon ausgehen, dass es Musik ist, die Gott wohl gefällt. Aber wann gefällt etwas Gott wohl? Es kann etwas Gott nur dann wohl gefallen, wenn es mit seinem Wort übereinstimmt. Wenn etwas nicht mit seinem Wort übereinstimmt, dann kann es ihm nicht wohlgefällig sein. Wenn es noch so fromm daherkommt. Und wenn noch so häufig der Name Gottes oder der Name Jesu darin vorkommt. Wenn sonst die Dinge verdreht sind, wird es ihm nicht wohlgefällig sein. Somit stellt sich also die Frage, ob wir eine Musik wirklich christlich nennen können, die nicht mit dem Wort Gottes übereinstimmt. Man könnte sie bestenfalls religiös nennen. So, zurück auf den Hauptpfad. 1. Johannes 4, Vers 16. Hier sagt Johannes, der Apostel der Liebe, wie er auch genannt wird, und wir haben erkannt und geglaubt, die Liebe, die Gott zu uns hat, oder wie es im Griechischen eigentlich heißt, in uns hat. Entweder in unserem Fall hat oder in uns hineingelegt hat. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Beachte, was Johannes hier nicht sagt. Johannes sagt nicht, und wir haben erfahren und gefühlt die Liebe, die Gott in uns hineingelegt hat. Wir hatten alle dieses eine große Erlebnis, wo der Heilige Geist dermaßen mit einer Salbung der Liebe über uns gekommen ist, dass wir stundenlang auf dem Boden lagen. Ist das, was er hier sagt? Nein, er sagt, wir haben erkannt und geglaubt. Zwei Dinge musst du tun im Zusammenhang mit dieser Liebe Gottes, die in dein Herz ausgegossen worden ist. Du musst sie erkennen, das heißt, du musst die Wahrheit erkennen, dass es so ist, dass das, was die Bibel sagt, hier wirklich wahr ist. Und dann musst du an dieser Tatsache im Glauben festhalten. Auch wenn sich's mal überhaupt nicht so anfühlt. Weißt du, ich habe in meinem nun 20-jährigen Leben als Christ, über 20 Jahre, habe ich x Situationen erlebt, wo die Liebe Gottes unendlich weit entfernt schien. Wo ich mich verdammt, verurteilt, klein, unbedeutend, ungeliebt gefühlt habe. Aber dann trotzdem an der Liebe Gottes festhalten. Das ist es, was der Glaube tut. Eine gute Definition von Liebe, die ich einmal gehört habe, ist folgende. Liebe bedeutet, in der Dunkelheit an etwas festhalten, was man im Licht gesehen hat. Kannst du das nachvollziehen? Liebe bedeutet, in der Dunkelheit, also wenn es mal nicht so gut läuft, an etwas oder jemandem, könntest du auch sagen, festhalten, den man oder das man im Licht gesehen hat. Das kannst du auch übertragen auf eine Liebesbeziehung in der Ehe. Auch dort wird es Zeiten geben, wo nichts mehr so aussieht, wie während der ersten Verliebtheit. Wo nichts mehr so aussieht, wie damals am Anfang, als die Schmetterlinge im Bauch rumflogen. Ja, aber dann gibst du nicht einfach auf, und, oh nein, ich glaube, ich habe mich getäuscht. Vielleicht sollte ich doch lieber nach einer anderen Ausschau halten. Nein, sondern du hältst in diesen Zeiten an dem fest, was du bei Licht gesehen hast. Denn das, weißt du, das, was du bei Licht gesehen hast, war schon richtig. Wenn das Licht an ist, dann siehst du die Realitäten, die du vielleicht, wenn es dunkel ist, nicht immer siehst. Punkt 3 dieser Predigt, fragt, wo ist denn Punkt 1 und Punkt 2 geblieben? Nun, die habe ich nicht explizit genannt, aber Punkt 3 dieser Predigt lautet, wie sieht dein Liebesleben aus? Das ist ein bisschen eine provokative Frage. Man könnte sie nämlich zweideutig verstehen. Aber sie ist nicht zweideutig gemeint, sondern eindeutig. Wie sieht dein Liebesleben aus? Gott möchte, dass wir sein Gesetz halten. Er möchte, dass wir sein Gesetz halten. Es wäre falsch zu behaupten, dass Gott kein Interesse daran hat, dass seine Gebote eingehalten werden. Nun, wie stimmt das überein mit dem, was wir letztes Mal gesagt haben und mit dem, was Paulus auch an vielen anderen Stellen sagt? Ich dachte, Gott hat kein Interesse daran, dass wir seine Gebote halten. Halt! Er hat sehr wohl ein Interesse daran, dass wir seine Gebote halten, aber er möchte nicht, dass wir unsere Gerechtigkeit darüber definieren. Das ist der wichtige Unterschied, den wir verstehen müssen. Es ist ein scheinbarer Widerspruch, aber eben nur ein scheinbarer. Gott hat nach wie vor ein Interesse daran, dass Menschen sich an seine Gebote, an seine Regeln halten. Nur der Weg, auf dem sie dahin kommen, ist ein anderer geworden im neuen Bund. Ein völlig anderer. Sie tun das nicht mehr durch äußere Kraft und Anstrengung, sondern sie tun es Kraft einer neuen Programmierung, die Gott in der neuen Geburt in sie hineingelegt hat. Weißt du, was das größte Wunder der neuen Schöpfung in Christus Jesus ist? Dass Gott seine Gebote in dein Herz geschrieben hat. Mit anderen Worten, du möchtest gar nicht anders. Du möchtest gar nichts anderes tun, als das, was Gott in dich hineingelegt hat. Wenn etwas anderes rauskommen möchte, dann kommt es nicht aus deinem Geist, sondern aus deinem Fleisch oder vielleicht auch aus deiner Seele. Johannes 14, Vers 15. Hier sagt Jesus, wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Das ist eine interessante Aussage. Wir kommen nicht daran vorbei. Wir können nicht einfach sagen, ja, das meint Jesus irgendwie anders. Johannes 14, Vers 21. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich selbst ihm offenbaren. 1. Johannes 5, Vers 3. Derselbe Johannes schreibt hier wieder aus der Distanz einiger Jahre und inzwischen, denke ich, hat er einiges noch besser verstanden. Und er sagt hier, denn dies ist die Liebe Gottes, dass wir seine Gebote halten. Mit anderen Worten, wenn die Frucht des Geistes Liebe in deinem Leben hervorkommt und von dir kultiviert wird, dann wirst du seine Gebote halten. Halleluja! Die Liebe Gottes wird dich einerseits dazu befähigen, diese Gebote zu halten, aber sie wird dich auch in einer Richtung weisen, wo du gar nichts mehr anderes möchtest. Und seine Gebote sind nicht schwer. Wir hatten immer diese Vorstellung, oh, Gebote, das ist schwer. Gebote, das ist mit Anstrengung verbunden. Aber das ist dieser Unterschied zwischen dem alten und dem neuen System. Wir können heute sagen, seine Gebote sind nicht schwer. Es ist nicht schwer, das Gesetz zu halten, indem wir das tun, was Paulus sagt, nämlich unseren Nächsten lieben wie uns selbst. Warum ist es nicht schwer? Weil die Liebe Gottes, diese selbstlose, durch eine Willensentscheidung zustande gekommene Liebe, ausgegossen ist in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Du musst nur dem folgen, was Gott in deinen Geist hineingelegt hat, dann wirst du seine Gebote halten. In Römer 13, Vers 10 definiert Paulus die Liebe folgendermaßen. Römer 13, Vers 10. Hier sagt er, die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Hier kommt Paulus von einer anderen Seite und hier verstehst du auch, wozu ist das Gesetz überhaupt da? Das Gesetz, und zwar sowohl das Gesetz Mose als auch das Gesetz der Schweiz, das Gesetz unseres Staates, ist in erster Linie dazu da, das Zusammenleben von Menschen miteinander zu regulieren und zu ermöglichen, in einem bestimmten Rahmen zu stellen. Wir leben in einer gefallenen Schöpfung. Du kannst nicht davon ausgehen, dass jeder nur das Gute will. Und deswegen gibt es ein Gesetz. Ein großer Teil des Gesetzes Mose beschäftigt sich damit, was zu tun ist, wenn jemand gegen einen anderen Menschen gesündigt hat, indem er ihm zum Beispiel ein Rind gestohlen hat oder indem er womöglich sein Schaf sogar umgebracht hat oder seine Frau genommen hat, etc. Was soll passieren, wenn jemand im zwischenmenschlichen Bereich gegen einen Bruder, einen Volksgenossen gesündigt hat? Und wenn du das Strafgesetzbuch anschaust, das Schweizerische, dann wirst du sehen, die meisten von diesen Regeln und Geboten, die dort aufgestellt sind, sollen nicht einfach nur eingehalten werden, weil es halt Gesetz ist, sondern alle diese Gebote haben einen Sinn. Du sollst nicht bei Rot über die Ampel fahren. Warum nicht? Weil jemand uns den Spaß verderben will? Nein, weil andere fahren, wenn du Rot hast. Weil andere sich auch auf der Straße bewegen wollen und nicht nur du. Du sollst die Geschwindigkeitsbeschränkung nicht übertreten. Warum? Weil jemand möchte, dass du nicht Formel-1-Rennfahrer wirst? Nein, sondern weil auf der Autobahn sich auch andere bewegen, die ebenso sicher ans Ziel kommen möchten wie du letztlich. Weißt du, es kann nicht sein, dass Leute, die zu schnell fahren, damit Unfälle verursachen, die ihr eigenes Leben kosten und das Leben Unschuldiger. Deswegen ist das Gesetz gegeben. Wenn alle, so wie wir, in der Liebe leben würden, dann bräuchten wir diese Gesetze nicht. Warum? Weil die Liebe dem Nächsten nichts Böses tut. Die Liebe verursacht nichts, wodurch ein anderer Mensch verletzt werden kann. Nun, das bedeutet nicht, dass die Liebe immer leise und sanft und zurückhaltend ist. Sondern das bedeutet, kann auch bedeuten, dass die Liebe manchmal laut wird. Dass die Liebe laut wird, wenn es darum geht, andere zu warnen. Die Liebe lässt es auch nicht zu, dass andere unversehens ins Verderben laufen. Und damit das nicht geschieht, muss die Liebe manchmal laut werden. Damit das nicht geschieht, damit die Rechte aller gewährleistet werden, muss die Liebe manchmal auch Dinge verbieten. Muss die Liebe manchmal auch zur Ordnung rufen. Wie sieht der Weg aus, auf dem wir Gott wohlgefällig sein und mit seinem vollen Segen rechnen können? Ihr erinnert euch, ein Teil des Galaterbriefes beschäftigt sich damit, dass falsche Lehrer gekommen waren und den neuen Gläubigen verheißen haben. Wisst ihr, Paulus hat schon das Richtige gepredigt, aber nicht das Ganze. Es fehlt noch etwas. Wenn ihr den ganzen Segen Gottes haben wollt, dann müsst ihr euch beschneiden lassen. Dann müsst ihr das Gesetz halten, denn auch ihr braucht das Gesetz, damit ihr wisst, wie man leben muss. Paulus widerspricht dem und sagt in Galater 5, Vers 6 folgendes. Denn in Christus Jesus, sag mal, in Christus Jesus. In Christus Jesus. Bist du in Christus Jesus? Halleluja. Hat weder Beschneidung noch Unbeschnittensein irgendeine Kraft, sondern der durch Liebe wirksame Glaube. Weder Beschneidung noch Unbeschnittensein hat irgendeine Kraft in Christus Jesus. Es spielt überhaupt keine Rolle, ob du als Jude geboren wurdest oder als Heide. Wenn du in Christus Jesus bist, gilt ein neues Gesetz, eine neue Regel, nämlich Glaube, der durch Liebe wirksam ist. Was hat der Begriff Liebe hier zu suchen? Reicht es nicht aus, wenn ich glaube? Jakobus sagt, dass Glaube ohne Werke tot ist. Du könntest auch sagen, Glaube ohne Liebe ist tot. Warum? Weil Glaube ohne Liebe nur abstrakt ist. Glaube ohne Liebe bringt nichts hervor. Glaube ohne Liebe bleibt rein theoretisch. Du könntest diesen Vers auch anders übersetzen, nämlich folgendermaßen: Und darum spielt es in Christus Jesus keine Rolle, ob jemand beschnitten ist oder nicht, sondern der entscheidende Faktor ist Glaube. Ein Glaube, der sich durch Taten der Liebe als wirksam erweist. Wenn du echten Glauben hast, wirst du Taten der Liebe hervorbringen. Unweigerlich. Glaube, weil Glaube etwas ist, das Gott wohlgefällig ist. Ohne Glaube ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Mit Glauben ist es immer möglich, ihm wohl zu gefallen. Warum? Weil du durch Glauben das Gesetz halten wirst. Inwiefern hältst du durch Glauben das Gesetz? Insofern, dass du deinen Nächsten liebst, wie dich selbst. Das ist der Grund, warum Glaube Gott wohlgefällig ist. Weil Glaube der Weg ist, auf dem du im neuen Bund Werke der Liebe tun kannst. Der Weg ist, wie du im neuen Bund deinen Nächsten lieben kannst, wie dich selbst, durch Glauben. Manchmal braucht es besonders viel Glauben. Aber Glaube wird auch in diesem Bereich immer ans Ziel führen. Du kannst nicht sagen, oh, ich habe keinen Glauben, diese Schwester oder diesen Bruder zu lieben. Kannst du nicht sagen. Gott hat dir den nötigen Glauben dafür gegeben. Du musst dich manchmal ausstrecken nach dieser Frucht. Weißt du, manchmal hängen die guten Früchte weiter oben. Es erinnert mich immer an diese Fabel mit dem Fuchs und den sauren Trauben. Kennt ihr die? Der Fuchs und die sauren Trauben. Kam ein Fuchs an eine Mauer, wo Trauben hingen. Und die Trauben hingen relativ weit oben, sodass der Fuchs sie nicht erreichen konnte. Und er versuchte dies und jenes und das. Und schließlich gab er auf. Ich weiß nicht genau, wie es wirklich in der Fabel abläuft. Es kann sein, dass dann ein Vogel oder irgendjemand kommt und ihn fragt, lieber Fuchs, warum hast du denn nicht weiter nach diesen Trauben getrachtet? Und der Fuchs sagt, die waren sowieso sauer. Ja. Oh, ich weiß gar nicht, was es mir bringen könnte, mit diesem oder jenem Bruder oder mit dieser oder jener Schwester in Liebe zu leben oder mich zu versöhnen mit dem und mit diesem und jenem. Weiß gar nicht, was das bringen könnte. Damit sagst du nichts anderes, als dass diese Trauben sauer sind. Es könnte sehr viel bringen, dich zu versöhnen. Es könnte sehr viel bringen, in Liebe zu leben. Amen. Amen. Weißt du, ich habe mich auch schon dabei ertappt, dass ich gesagt habe innerlich, oh Herr, was sollte das für einen Unterschied machen, ob ich jetzt hier in Liebe lebe oder nicht? Und der Herr sagte zu mir, es macht all den Unterschied aus. Makes all the difference. In Römer 13, Vers 10, könntest du sagen, definiert Paulus die Liebe von dem her, was sie nicht tut. Sie tut nichts Böses. Aber wenn wir die anderen Stellen studieren, wo das Wort Agape im Galaterbrief vorkommt, dann stoßen wir auch auf Kapitel 5, Vers 13. Und hier heißt es, denn ihr seid zur Freiheit berufen worden, Brüder. Nur gebraucht nicht die Freiheit als Anlass für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Hier hast du eigentlich eine Erweiterung von dem, was Paulus an anderer Stelle gesagt hat. Die Liebe tut nicht nur dem Nächsten nichts Böses, sondern sie trachtet aktiv danach, dem Nächsten zu dienen. Du könntest sagen, eine einfache Definition für die Nächstenliebe ist folgendes, nämlich Liebe trachtet danach, anderen das Leben leichter zu machen. Amen. Wenn du dich, oh, ich verstehe nicht, was Liebe ist. Ich muss erst mal ein Buch lesen über Liebe. Hier hast du eine ganz einfache Definition. Biblische Liebe trachtet danach, anderen das Leben leichter zu machen. Das ist doch der Inhalt davon, dass wir anderen oder unseren Nächsten durch die Liebe dienen sollen. Was tust du denn, wenn du jemandem dienst, aufgrund der Liebe Gottes, die du in deinem Leben erfahren hast? Du machst für diese Person das Leben ein bisschen leichter. Es mag sein, dass du nicht sämtliche Probleme dieser Person lösen kannst, aber du machst ihr das Leben leichter. Und du machst vielen um dich herum auch dann das Leben leichter, wenn du anfängst, die Frucht des Geistes in deinem Leben zu kultivieren. Denn ich sage dir, wenn du diese neuen Früchte des Geistes in deinem Leben kultiviert hast, die Paulus auflistet in Galater 5, 22 und 23, dann ist es mit dir besser auszukommen. Wenn du Güte, Freundlichkeit, Geduld, all diese Tugenden in deinem Leben hast, dann werden die Leute gern um dich herum sein. Du machst deinem Nächsten das Leben leichter mit dir, wenn du die Frucht des Geistes kultivierst. Du machst deinem Nächsten das Leben leichter, wenn du die Eigenschaften in deinem Leben prägst bzw. auslebst, die Paulus der Liebe zuspricht in 1. Korinther 13, 4 bis 7. Lass uns auch dazu noch kommen. 1. Korinther 13, 4 bis 7. Die Liebe ist langmütig. Die Liebe ist gütig. Sie neidet nicht. Die Liebe tut nicht groß. Mit anderen Worten, die Liebe blöfft nicht. Die Liebe ist kein Aufschneider. Die Liebe erzählt nicht Dinge, die gar nicht wahr sind, um ein bisschen Ehre einzuheimsen. Sie bläht sich nicht auf. Sie benimmt sich nicht unanständig. Die Liebe benimmt sich nicht unanständig. Mit anderen Worten, die Liebe hat Manieren. Ich habe vor einiger Zeit in der Mikrozeitung wurde ein Buch vorgestellt. Stell dir vor, Pastor Manfred schaut ab und zu in die Mikrozeitung, liest sogar ab und zu mal was. Da war ein Interview drin mit einem äthiopischen Prinzen, der heißt irgendwie Aserate mit Nachnamen, der Vorname ist mir jetzt gerade entfallen, Aserate. Ein Verwandter von Kaiser Haile Selassie, irgendwie ein Großneffe oder so. Der musste dann nach der Revolution fliehen oder war bereits in Deutschland, weil seine Eltern ihn dort aus Erziehungsgründen und aus Ausbildungsgründen ihn dorthin gebracht haben und ist dann gleich in Deutschland geblieben. Ein sehr kultivierter, wahrscheinlich auch ein gläubiger Mann. Ich weiß nicht, ob in unserem Sinne, aber er verteidigt in verschiedenen Situationen das Christentum und den christlichen Glauben. Und er hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Manieren. Und ich habe mir dieses Buch letzte Woche gekauft und ein bisschen da angefangen zu lesen drin. Manieren. Ich sage, ja, wofür brauchen wir Manieren? Die Liebe ist nicht unanständig. Amen. Amen. Weißt du, wenn es irgendwelche Dinge gibt, die ich tun kann, um weniger unanständig zu sein, dann möchte ich sie tun. Nun, dieses Buch ist keine Anleitung, wie man sich in bestimmten Situationen zu verhalten hat und wie nicht. Ja? Sondern es geht mehr um eine Kulturgeschichte der Manieren, könnte man auch sagen. Aber er macht doch ab und zu so Bemerkungen, was Manieren sind und wie man sie ausleben kann. Es geht mehr um das Wesen, den Geist der Manieren. Und ich fand es interessant, hier zu lesen, die Liebe tut nicht unanständig, benimmt sich nicht unanständig, sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet Böses nicht zu, sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Die nächste Frucht, die wir anschauen, ist Freude. Sie freut sich mit der Wahrheit. Die Liebe freut sich. Nicht über die Ungerechtigkeit, sondern mit der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Nicht in einer blauäugigen Art und Weise. Ja? Alles zu ertragen, alles zu glauben, das kann auch bedeuten, blöd zu sein. Nein, sicher nicht im Sinne der Liebe Gottes. Sicher nicht im Sinne des Neuen Testaments. Alles glauben, was Gott gesagt hat. Alles glauben, was er als richtig ansieht. Alles glauben, was er uns verheißen hat. Nicht alles glauben, was dir irgendjemand erzählt. Haben wir noch Zeit? Der Wandel in der Liebe macht uns zu echten Repräsentanten Gottes. Möchtest du ein Repräsentant Gottes sein? Wir reden manchmal davon, Botschaft an Christi Stadt. Halleluja. Sind wir. Amen. Aber damit wir es wirklich sind, müssen wir in Liebe leben. Müssen wir in Liebe wandeln. Du kannst kein Repräsentant Gottes sein, kannst ihn nicht wirklich darstellen, wenn du nicht in Liebe wandelst. 1. Johannes 4, Vers 12. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollendet. Ist es nicht interessant, dass Johannes hier zuerst sagt, niemand hat Gott jemals gesehen, und dann sagt er, wenn wir einander lieben. Mit anderen Worten, wenn du für dich beanspruchst, jemand zu sein, der Gott liebt, dann beweise es dadurch, dass du andere liebst. Amen. Halleluja. Amen. Weil Gott hast du noch nie gesehen, stimmt's? Wen aber siehst du? Gottes Ebenbild, das neben dir sitzt. Den Menschen, den Gott genauso liebt, genauso geschaffen hat, genauso erlöst hat wie dich, den siehst du. Und er ist für dich ein Ebenbild Gottes, ein Übungsfeld, wo du üben kannst, Gott zu lieben. Weißt du, wenn du schon deinen Nächsten nicht verstehst, wie willst du Gott verstehen? Wenn wir also Gott lieben wollen, dann lasst uns einander lieben. 1. Johannes 4, Vers 18. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat es mit Strafe zu tun. Wer sich aber fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe. Man könnte sagen, ein Leben ohne Furcht ist ein Leben im Sieg. Ein Leben ohne Furcht ist ein Leben im Sieg. Warum? Weil die Furcht dich beraubt. Amen. Furcht beraubt dich. Im Hebräerbrief, in Hebräer 2, Vers 15 heißt es, dass die Menschen durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch der Knechtschaft unterworfen waren. Die Todesfurcht beraubt dich, kann dich dessen berauben, was Gott eigentlich für dich hat, den Sieg. Deswegen ist ein Leben ohne Furcht ein Leben im Sieg. Aber ein Leben ohne Furcht ist nur dann möglich, wenn du in Liebe lebst. Warum? Weil Liebe das Element ist, in dem Gott selbst lebt. Halleluja. Liebe ist der Bereich, das Element, wie der Fisch im Wasser schwimmt, so lebt Gott in Liebe. Und wenn du selbst in der Liebe bist, dann bist du in seinem Element. Wenn du in seinem Element bist, wen solltest du fürchten? Wen oder was solltest du fürchten? Wer könnte dir irgendetwas anhaben, wenn du in der Liebe bleibst? Amen. Halleluja. Niemand. Der Teufel hat keine Chance mehr, dein Leben zu berauben, wenn du in der Liebe lebst. Weil dann hat die Furcht, kann dann nicht mehr bei dir landen. Halleluja. Die Furcht kann nur dann bei dir landen, wenn du das einzige, das Hauptgebot des neuen Bundes nicht lebst, nämlich liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Dann hast du einen Grund, dich zu fürchten. Wenn du dieses einzige letzte Gebot, in dem alles zusammengefasst ist, wenn du dich darum drückst, dann hast du allen Grund, dich zu fürchten. Obwohl du an Gott glaubst, obwohl du irgendwann in den Himmel gehen wirst, aber in diesem Leben hast du dann allen Grund, dich zu fürchten. Weil dann bewegst du dich nicht im Bereich Gottes, sondern du bewegst dich im Bereich des Teufels. Ich lese euch den Schlusssatz meiner Predigt hier noch vor. Den muss man fast vorlesen, weil es sonst ein Zungenbrecher ist. Ich möchte mich nicht versprechen hier. Wenn wir die Frucht des Geistes, Liebe, in unserem Leben kultiviert haben, dann wird die Furcht nicht mehr verhindern können, dass unser Leben Frucht bringt. Und unser neues Motto lautet, Frucht statt Furcht. Halleluja. Lass uns zusammen aufstehen. Wer war letzten Sonntag nicht hier? Ja, jetzt sehen wir es wieder. Hä? Und möchte gern die Predigt noch vom letzten Sonntag. Bitte. Gute Möglichkeit, die Leute zu überführen. Amen. Aber bitte denkt nicht, ja, wenn ihr ab und zu mal fehlen, komme ich vielleicht da mal eine Predigt-CD geschenkt über. Dieser Schuss könnte nach hinten losgehen. Vater, wir danken dir. Vater, wir danken dir für die Frucht des Geistes. Für die Frucht des Geistes. Du hast alles in uns hineingelegt. Du hast alles in uns hineingelegt, damit wir diese Frucht bringen können. Damit wir diese Frucht bringen können. Wir werden deiner Erwartung entsprechen. Wir werden deiner Erwartung entsprechen und Frucht bringen. Frucht bringen. Als erstes die Frucht der Liebe. Als erstes die Frucht der Liebe. Danke, Vater. Danke, Vater, dass du deine Liebe ausgegossen hast. Dass du deine Liebe ausgegossen hast in unser Herz, durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Diese Liebe glauben wir, diese Liebe geben wir weiter, aus dieser Liebe leben wir. Wir erkennen unseren Nächsten, und wir lieben ihn. Denn Vater, dein Gebot ist es, dass wir unseren Nächsten lieben wie uns selbst. Und vor diesem Gebot, werden wir uns nicht drücken. Sondern wir werden es erfüllen. Halleluja. Halleluja. Amen.